Ja, liebe Gemeinde zu Wenningsen, diesen Sonntag war es nicht so wie das letzte Mal, dass ich vom Lehrterregen in die Wenningser Sonne gekommen bin. Hier hat es genauso geregnet wie bei uns. Aber ich habe gemerkt, das hat eurer Stimmung heute Morgen keinen Abbruch getan. Vielleicht lag das ja auch daran, dass so manchem das Herz noch erwärmt ist darüber, dass gestern Bayern München gewonnen hat. War ja auch ein schönes Spiel. Aber für diesen Gottesdienst wünsche ich mir, dass Gott uns unser Herz erwärmt und nicht für die Stimmung zuständig ist, sondern einfach für das Erleben seiner Liebe und Gnade. Der Predigtext des heutigen Sonntages steht im Markus-Evangelium Kapitel 4. Es ist ein uns ganz bekanntes Gleichnis, das Gleichnis vom Sämann oder manche sagen auch das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Und Jesus fing erstmals an, am See Genezareth zu lehren. Und es versammelten sich eine sehr große Menge bei ihm, sodass er in ein Boot steigen musste, das im Wasser lag. Er setzte sich und alles Volk stand auf dem Lande am See. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen. Und in seiner Predigt sprach er zu ihnen: Hört zu. Es ging ein Sämann aus, zu säen. Und es begab sich, indem er säte, dass einiges auf den Weg fiel. Da kamen die Vögel und fraßen es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging alsbald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als nun die Sonne aber aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Und einiges fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten es, und es brachte keine Frucht. Und einiges fiel auf gutes Land, ging auf, wuchs und brachte Frucht, und einiges trug sogar 30-fach, und einiges 60-fach, und einiges 100-fach. Und er sprach: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und dann kommen die Jünger zu ihm und die 12 und fragen ihn, was das Gleichnis denn für sie bedeutet. Ich lese etwas später jetzt weiter im Kapitel. Und Jesus sprach zu ihnen: Versteht ihr dieses Gleichnis nicht? Wie wollt ihr denn alles andere verstehen? Und wie wollt ihr dann die anderen verstehen? Der Sämann sät das Wort. Das aber sind die auf dem Wege. Wenn das Wort gesät wird und sie es gehört haben, dann kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät war. Genauso auch die, bei denen auf den felsigen Boden gesät ist. Wenn sie das Wort gehört haben, nehmen sie es sogleich mit Freuden auf, aber sie haben keine Wurzeln in sich, sondern sie sind wetterwendisch. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen erhebt, so fallen sie sogleich ab. Und andere sind die, bei denen unter die Dornen gesät ist, die hören das Wort, und die Sorgen der Welt, der betrügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort, und es bleibt ohne Frucht. Diese aber sind's, bei denen auf gutes Land gesät ist, die hören das Wort und nehmen's an und bringen Frucht, einige 30-fach, einige 60-fach und einige 100-fach. Ich möchte noch einmal mit uns beten. Unser guter Gott, dass du uns jetzt nahe bist und dass wir etwas von dir entdecken, von dem, was du uns zu sagen hast, von deinem Reich. Darum bitten wir dich. Amen. Gnade und Frieden sei mit euch von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Ja, liebe Gemeinde, dieses Gleichnis hat, wenn ich es richtig verstehe, drei Zielgruppen, drei Ebenen. Das eine, das sind die Menschen am See Genezareth, ganz normale Menschen, die zuhören. Das andere, das ist die Spezialgruppe seiner Jünger. Und das dritte, das sind wir. Da steht Jesus also am See Genezareth, um ihn herum eine Menge Leute. Aus den Dörfern der Umgebung sind sie gekommen. Das sind wohl kernige Leute vom Land, deren tägliches Geschäft die harte Arbeit auf dem Feld war oder die Fischerei im See. Sie hören zu, denn es geht um das Reich Gottes. Nämlich darum, dass Gott einmal kommen wird und alles verändern wird. Die ganze Welt. Die ganze Welt wird er neu machen, wenn der Messias kommt, wenn Gott selbst über diese Welt herrschen wird. Dann wird es keine Herrschaft mehr von Menschen über Menschen mehr geben, keine Herren und keine Sklaven, keine Ausbeutung, kein Elend und keinen Hunger, keine Krankheiten und sogar keinen Tod mehr. Alles wird gut sein und heil im Reich Gottes. Gott wird ihnen nahe sein, der Himmel auf Erden. Diese Menschen haben davon gehört, vielleicht sogar gelesen, wenn einige denn von ihnen lesen konnten, die Verheißungen der alten Propheten in dem Buch, das wir jetzt das Alte Testament nennen. Ja, einmal wird Gott erscheinen, das haben sie gehört. Und dann ist das Alte zu Ende und Gott macht alles neu. Für die Menschen dort an dem See ist das kaum glaubhaft. Man sieht ja nichts davon. Eher das Gegenteil eigentlich. Die Römerherrschaft damals zu dieser Zeit immer schlimmer. Kranke überall und Hunger auch manchmal. Und von Gottes Nähe wenig zu spüren. Naja, am Sabbat in der Synagoge, im Gottesdienst ein bisschen, aber auch selten eigentlich. Nicht zu sehen vom Reich Gottes, kaum zu glauben für sie das Ganze. Und da zieht auf einmal dieser Jesus von Nazareth durchs Land und redet davon, verlasst euch drauf. Gott kommt. Das Reich Gottes bricht an. Streckt euch danach aus. Kehrt um und folgt mir nach. Denn, sagt Jesus, da wo ich bin, wo ich Jesus bin, wo ich einen Menschen gesund gemacht habe, da ist der Finger des Reiches Gottes. Wo ich euch von Gott, dem Vater im Himmel erzähle und wo in euch etwas heil wird, wo ihr Gottes Liebe und Gottes Sündenvergebung spürt, wo ihr Gott lieben werdet wieder, da ist es doch schon angebrochen, das Reich Gottes. Da blitzt es doch schon auf. Da ist es doch schon da. Sagt Jesus. Die Bauern und die Fischer schütteln die Köpfe. Nein, das können sie eigentlich nicht so ganz glauben. Sie sind zwar einfache und nicht sehr gelehrte Leute, aber so viel, das wissen sie schon. Wenn der da wirklich der Gesandte Gottes ist, ja Gottes Sohn wäre, dieser Jesus, dann würde doch hier eigentlich was anderes passieren müssen. Wenn der da wirklich der Anfang des Reiches Gottes wäre, dann ein Blick aus seinen Augen müsste doch genügen und die verhassten Römer würden verschwinden. Eine Handbewegung und alle im Walpenumkreis müssten doch gesund sein. Ein machtvolles Wort und alle würden doch überzeugt sein von Gottes Liebe und würden ihm glauben. Aber so? Wenig, ein paar geheilte, Kranke, gewiss, die Geschichten hatten sie gehört. Und gerade mal 12 Jünger, die ihm wirklich nachfolgen, das war's. Wenige sind es, die ihm wirklich glauben und ihm folgen. Also, ihr Gedanke, so ist doch dieser Jesus bisher recht erfolglos geblieben. Und der Widerstand formiert sich ja eigentlich in Jerusalem, so hört man, da planen sie doch eigentlich schon, diesen Jesus aus dem Verkehr zu ziehen. Jemand, der so viel Ablehnung spürt und aufs Ganze gesehen ja nun nicht übertrieben erfolgreich ist, der kann doch nicht Gottes Sohn sein, der Messias. Jesus hört sich das an und er erzählt eine Geschichte. Schaut euch dort hinten den Bauern an, der gerade sein Getreide sät. Die Köpfe drehen sich, tatsächlich einer ihrer Nachbarn. offenbar an Jesus nicht sonderlich interessiert. Er hat zu arbeiten, das Saatgut muss dringend in die Erde. Und er macht es wie sie alle damals. Gepflügt wird in Palästina erst nach der Aussaat. Anders als bei uns. Oder damals war es so. Und so kommt es, dass die Saatkörner dahin fallen, wie das Land gerade so ist. Und so kommt es, dass sie auch auf den Trampelpfad fallen, der mitten durch den Acker geht. Und eifrig sind die Vögel schon dabei, einiges davon oder alles aufzupicken. Und das Saatgut, das fällt auch unter die Disteln, die noch vom letzten Jahr dort irgendwo verborgen stehen. Und genauso gut auf die Stellen des steinigen Ackers, wo die Felsen nur eine ganz dünne Erdschicht haben und nur von ganz wenig Erde bedeckt werden. Man sieht sie nur nicht. Das alles weiß der Landmann. Er weiß, dass die Vögel ihm einen Teil seiner Körner wegfressen werden. Er weiß, dass dort, wo Felsen ist, hinterher kaum etwas wachsen wird. Und er weiß auch, dass genügend Disteln und Dornen sich noch versamen werden und einen guten Teil seines Getreides ersticken werden. Nur gegen all das kann er nichts machen. So ist es eben. Die Feldarbeit ist mühsam hier in Palästina und es wird Misserfolge geben. Und ein Teil seiner Arbeit, ein guter Teil seiner Arbeit wird tatsächlich vergeblich sein, aber er bleibt gelassen. Er wird nicht mutlos und gibt nicht auf. Er macht sich keine unnötigen Sorgen. Er könnte ja Tag und Nacht übers Feld laufen und rennen und die Vögel verscheuchen. Er könnte auch versuchen, die tonnenschweren Felsplatten auszugraben, eine absurde Vorstellung, oder die Distelsamen einzeln aus dem Boden zu pulen, aber all das wäre nur lächerlich, weil er würde es nicht schaffen. Er würde sich nur verrückt machen und kaputt machen, ohne viel zu erreichen. Nein, er braucht sich nicht kaputt zu machen, denn er weiß, genügend Getreide wird auch wachsen. Gott hat immer, jedes Jahr, genügend Saatgut auch auf seinem Acker wachsen und gedeihen lassen, sodass am Ende zur Erntezeit dann doch ein wogendes Feld dort stand mit manchmal reichem Ertrag. Und diese Gewissheit macht ihn ruhig und lässt ihn voller Hoffnung und gelassen weitermachen, weiterarbeiten, auch wenn jetzt zur Zeit der Aussaat noch nichts oder wenig zu sehen ist von dem Ertrag. Da sind eigentlich nur die Schwierigkeiten zu sehen. Soweit erzählt Jesus. Oh ja, das kennen Sie alle, die Menschen, die dort stehen und zuhören. Und seht ihr, sagt Jesus, genau so ist es mit dem Reich Gottes und mit mir. Also Jesus. Im Moment seht ihr nur oder meistens die mühsame Arbeit, die Schwierigkeiten und die Misserfolge, die Widerstände und die Probleme, die Ablehnung. Aber das ist nicht entscheidend. Der Maßstab für euer Urteil ist die Verheißung Gottes. Das ist der Blick, die Sichtweise Gottes. Noch seht ihr es nicht, noch könnt ihr es kaum glauben, weil so viel dagegen spricht. Aber aus diesen kleinen, unscheinbaren Anfängen, aus allen Fehlschlägen, allem scheinbaren Misserfolg, aller Ablehnung zum Trotz, da wird Gott das herrliche Ende hervorgehen lassen. Beim Offenbarwerden der Königsherrschaft Gottes, sagt Jesus, am Ende der Zeiten, da werdet ihr sehen, eure Hoffnung hat nicht getrogen, euer Arbeiten war nicht umsonst, euer Warten, eure Geduld, das hat sich gelohnt. Gott wird alles neu machen, auch wenn es jetzt manchmal oft nicht so aussieht. Darum macht euch keine falschen Sorgen, seid nicht mutlos und nicht resigniert, gebt eure Hoffnung nicht auf, eure Hoffnung auf Gott. Verlasst euch auf Gott und vertraut ihm. Die Dorfbewohner schauen sich an, ja, das könnte stimmen. Hoffnung haben, dass sich etwas ändert und dass das Reich Gottes wirklich kommt, nicht resignieren, nicht aufgeben, sich keine falschen Sorgen machen. All das kann man eigentlich und in der Tat nur, wenn man diesem Gott sein Vertrauen schenkt. Wenn man sich auf die Verheißung Gottes verlässt und Jesus glaubt. Genau das war es wohl, was Jesus damit gemeint hatte, wenn er gesagt hat, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe. Genau das, sich nämlich mit ganzer Seele und ganzem Leben auf ihn einzulassen und mit ihm zu gehen und auf ihn alles Vertrauen zu setzen. Hört sich gut an? Keine leichte Sache. Die Jünger, die sind da ja schon viel weiter. Das kennen und wissen sie ja nun schon alles und haben sie von Jesus auch öfter gehört. Und das tun sie ja auch, mit Jesus gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie glauben ihm und sie folgen ihm nach. Aber dabei haben sie so ihre eigenen Sorgen. Was haben sie nicht in den letzten Wochen alles versucht? So zu predigen wie ihr Meister. Er hatte sie ja ausgeschickt. So Leute zu überzeugen wie ihr Meister. Das Evangelium zu verkündigen, soweit sie es selbst schon begriffen hatten. Aber sie haben auch gemerkt, mit wenig Erfolg manchmal. Bei manchen Leuten sind sie wie vor eine Wand gelaufen. Völliges Desinteresse. Andere waren zwar zuerst ganz begeistert, zunächst, aber das hielt dann nicht lange an. Und noch andere, die fanden das richtig gut, so die Sache mit Nachfolge und Glauben und auch mal gesund werden und so, aber viele andere Sachen waren ihnen dann letztlich doch wichtiger im Leben. Was bedeutet dieses Gleichnis für uns, fragen die Jünger Jesus. Und Jesus macht sich geduldig daran, ihnen es zu erklären. Zu erklären, was es für sie, die Jünger, bedeutet. Das sind die Fragen aller Leute eigentlich, die bis heute in der Kirche, in der Gemeinde Jesu Christi mitarbeiten, anderen Menschen das Evangelium und den Glauben an Jesus Christus nahebringen wollen und sie dafür faszinieren wollen. Seht, sagt Jesus, ihr geht so selbstverständlich manchmal davon aus, bloß weil ihr da kommt und begeistert seid von diesem Jesus und redet mit Einsatz und vielleicht sogar mit hoher rhetorischer, theologischer Kompetenz. Bloß weil ihr es seid, darum müssten alle Menschen, so denkt ihr, darum müssten alle Menschen sofort auf der Stelle fromm werden und sich bekehren und glauben. Und wenn das nicht so gelingt, wie ihr euch das vorstellt, wenn ihr nicht den Erfolg habt, den ihr euch ausgemalt habt, dann seid ihr frustriert, wie das heute so schön heißt, und resigniert. Und würdet am liebsten manchmal in einer Durststrecke den ganzen Bettel hinschmeißen und gehen. Aber, so verstehe ich Jesus, es liegt doch nicht nur an euch, vielleicht gar nicht in erster Linie an euch, wenn die Massen nicht in die Kirchen strömen und wenn die Gemeinden nicht jährlich um 20% wachsen. Wenn nicht innerhalb von 2 Jahren überall eine Kopie der Willow Creek Community Church entsteht oder eine andere Megakirche. Ihr, meine lieben Jünger, sagt Jesus, ihr seid verletzt und enttäuscht, wenn die Menschen nicht glauben wollen oder Jesus gar ablehnen. Ihr werdet manchmal resigniert, wenn sich eure Erwartungen nicht erfüllen, aber vielleicht nehmt ihr euch selbst dabei viel zu wichtig. Vielleicht macht ihr euch falsche Sorgen. Denn seht, sagt Jesus, die Menschen sind nun einmal so. Da gibt es eben die vielen, die desinteressiert sind, die völlig ablocken, wenn sie was von Gott oder Jesus hören. Und dann ist das so, als ob das Samenkorn des Evangeliums auf trockenen, harten Boden fällt, wie auf eine geteerte Landstraße. Und es kann keine Wurzeln schlagen und es geht erst gar nicht auf. Diese Menschen blocken ab, das Evangelium erreicht sie nicht, trifft sie nicht, es sagt ihnen nichts. Und auch wenn ihr es mit Gewalt versuchen würdet, mit Überredungskünsten und rhetorischen Tricks, mit tollen Methoden im Gottesdienst, ihr würdet nichts erreichen bei Menschen, die ablocken und die nicht wollen, da werdet ihr erfolglos sein.
erst einmal. Eure Mühe scheint vergeblich, sie scheint vergeblich. Und da gibt es die anderen, die erstmal ganz begeistert sind und sich dann vielleicht auch bekehren und die tatsächlich zu glauben beginnen, einen wunderbaren Start ins Glaubensleben haben, geistliche Höhenflüge inklusive. Und wenn ihr sie dann, meine lieben Jünger, einige Monate oder Jahre begleitet, dann seht ihr auf einmal, wie ihr Glaube auszutrocknen beginnt. So als ob er nicht genügend tiefe Wurzeln geschlagen hätte und keine Nahrung und kein frisches Wasser bekommen hat. Und wenn es dann schwierig wird und Lebensprobleme kommen und Glaubenszweifel, dann stirbt ihr Glaube ab. Wie bei Pflanzen, die auf dem Felsen wachsen, mit einer zu dünnen Erdschicht. Und scheinbar war eure Mühe vergeblich, scheinbar. Und da gibt es die, die ehrlichen Herzens an Gott glauben wollen und die das auch tun, aber so viel anderes beschäftigt sie, so viele andere Sorgen haben sie, ihr Herz hängt an so vielen anderen Dingen, dass ihr Glaube davon förmlich erstickt wird und bestenfalls neben dem vielen anderen Wichtigen wie ein kleines, mageres Pflänzchen dahin vegetiert. Und eure Mühe, die ihr doch so voll im Saft des Reiches Gottes steht, eure Mühe vergeblich, wirklich vergeblich? Nein, eben nicht. Denn das wird irgendwann, früher oder später, sichtbar werden, sagt Jesus, wie viel da wirklich wächst und blüht und Frucht bringt. Ganz überraschend sogar. Vielleicht. Dort, wo ihr es niemals erwartet habt. Dort, wo ihr Menschen möglicherweise sogar abgeschrieben und aufgegeben habt. Um im Bild zu bleiben, im Reich Gottes ist keine Teerdecke so dick, dass nicht doch ein schlichter Grashalm diese Teerdecke durchbrechen kann. Man sieht es manchmal sogar auf Straßen. Kein Mensch ist so abweisend und so hart, dass nicht doch irgendwann Gott ihn durch seinen Geist anrühren kann und das Evangelium ihn dann doch erreicht und sein Herz berührt. Und darum sagt Jesus, werdet nicht mutlos und resigniert nicht. Und dort, wo Gott wirkt, wo sein Geist wirkt, da kann er sogar, sagt Jesus, aus Steinen Brot machen. Also da wird sogar auf steinigem Boden etwas wachsen können. Darum vertraut auf Gottes Geist und seine Kraft. Und selbst die Disteln und Dornen, die alles andere zu überwuchern drohen, ihre Macht ist begrenzt. Die Macht des Bösen ist begrenzt, weil Gottes Macht größer ist. Und darum, sagt Jesus, vertraut auf Gottes Geist und auf seine heilvolle Macht. Ja, ihr, meine lieben Jünger, sagt Jesus, vertraut auf Gott und seid gewiss, nicht ihr müsst es zwingen, sondern Gott sorgt dafür, dass die Menschen erreicht werden und geheilt und befreit. Macht euch darum keine falschen Sorgen. Wenn ich Jesus übrigens recht verstehe, dann unterscheidet er bei dem, was er sagt, wenn er uns empfiehlt, macht euch keine Sorgen, zwischen den falschen Sorgen, auf der einen Seite, die man sich macht, und andererseits zwischen der Sorgfalt, mit dem jemand das Seine tut und wir das Unsere tun sollen. Sorgfalt bei dem, was für das Reich Gottes zu tun ist, ja. Ob es im Gleichnis der Landmann ist, der seinen Acker ja trotz allem sorgfältig, so sorgfältig wie möglich bebaut, oder die Jünger, die so sorgfältig wie möglich das Evangelium verkündigen sollen, damals und heute, sie sollen Sorge dafür tragen, dass sie ihre Aufgabe, so gut sie können, nun eben auch tun und ausfüllen, aber sie sollen sich keine falschen Sorgen machen. Wer sich falsche Sorgen macht, der quält sich selbst, der belastet sich selbst, der ist bedrückt und manchmal auch fertig, kommt nicht mehr zur Ruhe. Nicht mehr zum Aufatmen. Wer sich selbst Sorgen macht, der verbeißt sich in seine Sorgen. Der ist wie gefangen dann da drin und wird lebensunlustig und traurig
Und das ist nicht gerade die beste Ausgangsvoraussetzung für ein begeisterndes Evangelium. Denn Begeisterung für das Reich Gottes, ja. Fasziniert sein vom Reich Gottes, ja. Diese Faszination weitergeben, ja. Aber diese Faszination, die kann man letztlich nicht selber machen. Die schafft Gott. Bei denen, die sich dafür öffnen. Die sich dem hingeben. Aber hingeben und sich öffnen ist etwas anderes als sich Sorgen machen, falsche Sorgen machen. Darum sagt Jesus, macht euch keine falschen Sorgen, atmet auf. Werft eure Sorgen auf Gott, der ist dafür zuständig, dass eure Arbeit fürs Reich Gottes, für die Gemeinde auch Früchte trägt. Sogar dort, wo manchmal alle Liebesmühe vergeblich scheint. Jesus ist realistisch. Auf eine ganz andere Weise allerdings, als wir das manchmal sind. Jesus sieht, was ist. Und er sagt, ja, so ist es. Aber er rechnet auch mit der Realität Gottes. Er ist ein Gottesrealist. Ein Realismus, der mit der Gegenwart und der Kraft Gottes rechnet. Und aus diesem Realismus des Vertrauens auf Gott, da entsteht dann die Zuversicht, macht euch keine falschen Sorgen, bekümmert euch nicht, lasst niemanden fallen, denn Gott wird wachsen lassen zu seiner Zeit. Und dann gibt es auch noch die dritte Ebene. Im tiefsten habe ich den Eindruck, hält Jesus uns, den Jüngern, auch einen Spiegel vor. All das, diese vier verschiedenen Formen des Ackerfeldes, was ihr in der Welt seht, all das, das gehört auch zu jedem von euch möglicherweise, ist in euch selber. In euch selber spielt sich diese Geschichte vom vierfachen Ackerfeld auch ab. Ihr selber habt diese unterschiedlichen Ebenen in euch, weil es in jedem Leben, denke ich, in jedem Leben mit Gott diese Zeiten gibt und auch diese Seiten, in denen man sich so fühlt, als sei alles verhärtet, wo nichts mehr scheinbar ankommt von der Liebe und Güte Gottes in meinem Leben, in meinem Kopf, in meinem Herzen. Und da hat man dann tatsächlich manchmal den Eindruck, dass da Mächte sind, die die noch verbliebenen Samenkörner des Glaubens aus meinem Leben wegpicken wollen, auslöschen wollen. Und dann bleiben manchmal scheinbar nur die fruchtlosen Trampelpfade meines Lebens übrig. Auch diese Seite gehört zu einem Glaubensleben, zum Acker meines Lebens dazu. Und da gibt es auch diese Zeiten und diese Seiten, wo es denn schon mal diesen Überschwang des Glaubens gibt, gute Stimmung im Gottesdienst oder im Gebetskreis, auf einem Glaubenskongress oder sonst wo. Aber dann merkt man auf einmal, das war nur oberflächlich. Aber der Glaube an Gott, das Vertrauen auf Gott, das braucht viel tiefgründigere Wurzeln als nur aufgeschäumte Stimmungen und den vordergründigen Glaubenskick. Sonst, wenn das nur vordergründig ist, wird er wetterwendisch, wie Luther das so schön übersetzt hat, stimmungsabhängig. Und wenn es schwierig wird und die Stimmung im Leben mal kippt und wenn es mal nicht so läuft, dann kippt eben der Glaube gleich mit und trocknet aus. Das gehört auch zu den Erfahrungen, unseren Erfahrungen als Christ und Christin. Und da gibt es auch diese Zeiten und Seiten in unserem Leben, wo alles mögliche andere, Gutes und Schlechtes, unseren Glauben überwuchert und wichtiger wird als das Reich Gottes. Das muss nicht immer nur das Böse sein, das können auch gute oder neutrale Dinge sein, wo sie aber wichtiger werden als das Reich Gottes und unsere Gedanken so sehr gefangen nehmen und so viel Zeit und Energie in unserem Leben binden und kosten, dass es für den Glauben, für die Beziehung zu Gott, das innere Leben mit Gott kaum noch Platz und Raum gibt. Und wo dann der Glaube vor sich hin kümmert und zu ersticken droht. All diese Zeiten und all diese Seiten, die gibt es, wenn man realistisch ist, in unserem Glauben, in unserer Beziehung zu Gott, vielleicht ganz selten, vielleicht häufiger. Und manchmal, wenn man drüber nachdenkt, dann gibt es auch schon Leute, die dann mutlos werden. Wie gut dann Jesus zu hören. Ich weiß, dass auch alles das zu dir gehört, aber ich, Jesus, ich sehe das andere. Und das ist das Entscheidende. Die Seiten und die Zeiten, in denen das Leben mit Gott blüht und wächst und gedeiht. Jesus hat einen anderen Blick. Selbst da, wo alles schwierig erscheint, wo noch wenig Frucht zu sehen ist, auch im eigenen Leben, da sieht er schon weiter und tiefer. Gelingendes Leben, erfüllten Glauben, Hilfe zu einem gelingenden Leben mit Gott durch den Geist Gottes. All das nämlich, was Gott selbst schaffen und wachsen lassen kann, selbst auf den steinigsten und dornigsten Ackerfeldern unseres Lebens, gegen alle Widerstände und Verfehlungen und Dornen und Disteln. Und darum gibt Jesus keinen Menschen auf. Und darum lässt Jesus keinen Menschen fallen. Einzig und allein in der Gewissheit, die aus solch einem unendlichen Vertrauen auf Gott kommt, er lässt auch in meinem Leben wachsen, wenn ich ihm vertraue. Einzig und allein in der Gewissheit, die aus einem solchen Vertrauen auf Gott, den Vater, kommt. Gott wird so handeln, dass am Ende Leben heil wird, Leben gelingt, dass das Reich Gottes in euch und in dieser Welt Realität wird. Wer Jesus so hört, vertraut auf Gott, vertraut auf die Kraft seines Geistes. Wer Jesus so hört und versteht, der kann aufatmen. Und dann sogar gnädig sein mit den dunklen und Schattenseiten seines eigenen Lebens. Und er kann auch gnädig mit anderen umgehen. Und er kann gelassen und mit Hoffnung und mit Zuversicht im Reich Gottes arbeiten. Mit der Zuversicht, die einzig und allein wächst aus der Gewissheit auf Gottes vergebende Güte und aus dem Vertrauen darauf, dass Gottes Kraft wirklich alles neu machen kann und neu machen wird. Amen.